Ja, ein herzliches Willkommen an die Geräte dort draußen, die uns empfangen und abspielen. Wir sind hier in der Münchner Allianz Arena zum zweiten Teil des Quartalsbericht Nummer 1, Q1 2014, wie wir im Business sagen, Teil 2, ja. Wir haben im ersten Teil des Quartalsberichts so über die Spiele geredet, die wir gespielt haben, die neu erschienen sind 2014. Und jetzt wollen wir uns den Spielen widmen, über die alle anderen geredet haben.
Die Geld haben.
Die Geld haben, um sich den neuesten heißen Scheiß kaufen zu können. Nicht so wie wir, die wir auf von Sale zu Sale quasi hetzen.
Leben. Wir existieren von Sale zu Sale.
Wir existieren videospielemäßig von Sale zu Sale, ja. Und wir fangen an im Januar mit dem lang erwarteten und auch aufgrund von Metakritik bestätigten großartigen Teil 4,5? Nee, 3,5 ist es, glaube ich, der Assassin's Creed-Reihe, die wir Kenner nur noch abkürzen mit Ass Creed, nämlich der Teil Lib in HD. Ja. Also Ass Creed, Assassin's Creed Liberation HD, jetzt auch für Konsolen und den PC. Alle waren enttäuscht, ja, aber immerhin mal eine weibliche Assassinin.
Das war wie, das, also ich meine, wir haben ja sowieso viele Neuauflagen, Remakes, Portierungen, also Ports, was auch immer. Und ich habe mich gefragt, warum ein Spiel, das schon auf der PS Vita nur durchgehend mittelmäßige Kritiken bekommen hat, ich weiß nicht mal, ob das wirklich ein Port ist oder ob man da nur 3 Codezeilen umschreiben musste, damit das auf der PS3 läuft. Also das habe ich gar nicht verstanden. Es gab ja das große unter doch recht vielen Videospielern als die Tomb Raider Definitive Edition für Xbox One und PlayStation 4 angekündigt wurde, wo ich gesagt habe, ja, meine Fresse, wenn ihr das Spiel schon habt, dann müsst ihr es ja nicht kaufen. Und wer es noch nicht hat, der kann sich es jetzt auch in schönerer Grafik kaufen. Also, aber es ist immer noch Fortschritt und ich finde es so ein bisschen Oper-Telefon mit noch der Schnur dran, sich da so hinzustellen, weil wir auch genau wissen, dass genau die Arschlöcher, sich hinstellen werden, wenn dann nämlich das PS4 Remastered The Last of Us kommt. Da wird dann nämlich gesagt, ja, das Spiel war ja auch so gut, das kann man gar nicht oft genug remastern.
Das ist richtig, dass da noch eine Remastered-Version rauskommt. Das hat mich auch ein bisschen getroffen, muss ich gestehen, als ich das erfahren habe, dass sie tatsächlich dieses Spiel, was, weiß ich nicht, vor einem halben Jahr ungefähr erschienen ist, tatsächlich jetzt nochmal rausbringen, gut, dann für die PS4, aber ganz ehrlich, die werden da jetzt nicht nochmal groß irgendwas verändern.
Nee, die werden gar nichts verändern.
Da und wird deswegen die Grafik auf HD aufgebohrt werden und das ist es. Und da die Engine ja nicht auf die Next-Gen-Konsolen ausgelegt wird, wird das jetzt auch nicht der große Effekt sein.
Nein,
vielleicht werden sie noch die DLCs, die es dazu gibt, dazu packen und jetzt kommst du.
Ja, auf jeden Fall. Also das, was du sagst mit dem DLC, das Gleiche zählt ja auch bei Tomb Raider. Und ich verstehe natürlich die Leute, und ich meine, ich finde es ja auch überflüssig wie ein Kopf. Dieses Marktprinzip ist natürlich, wer die neueste Folge Yahtzee, gestern erst gekommen, der sich über Infamous, das neue Infamous, über das wir vielleicht auch noch 2-3 Worte verlieren,
Wir haben es in der Liste, ja.
Ja, dass Yahtzee übrigens schon mal schlechter in jeder Hinsicht findet als Teil 2, was ich ihm jetzt mal auch einfach abkaufen würde, weil Teil 2 wirklich, wirklich gut war und schwer ist zu erreichen, aber auf jeden Fall kommt er ganz am Ende hin mit, ja, es ist Infamous, es hat nur einen Charakter, es ist irgendwie alles anders, es ist aber auch nicht so gut wie die Vorgänger, ich verstehe nicht, warum man das Spiel rausbringt, es ist fast so, als würde es auf einer anderen Konsole laufen und diese Konsole keine Rückwärtskompatibilität hat. Oh. Das ist das Ende des Videos und das ist so ein bisschen der wahre Kern und das ist ja auch der Gedanke, es gibt einfach genug Hohlbrote, die sich Last of Us Remastered kaufen werden, weil sie das in ihrem Schrank brauchen und weil wahrscheinlich bis das rauskommt, ich schätze, dass die versuchen werden, das bis Weihnachten auf jeden Fall noch dieses Jahr rauszubringen.
Lass mich kurz gucken. Ich glaube, das wird noch vor
Weihnachten erscheinen. Ich habe nur mitbekommen, dass es announced wurde. Release Date habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber es kommt bestimmt dieses Jahr noch raus. Und damit kommt das noch raus, wenn es immer noch nicht allzu viele PS4-Titel gibt. Und natürlich werden sich viel zu viele Deppen dieses Spiel kaufen, einfach nur, dass du das auf deiner PS4 spielen kannst. Sinn macht es natürlich keinen, aber das ist dann wirklich der Fall, wo ich sage von, wenn man es noch nicht gespielt hat und es sich jetzt für die PS4 kauft, schön für dich. Wenn du es dir jetzt für die PS4 kaufst, obwohl du es auf der PS3 hast und dann noch die Frechheit hast, dich drüber aufzuregen, denk mal drüber nach, wenn du dazu in der Lage bist.
Kurz noch zu den Remastered-Versionen oder zu den Portierungen von Handhelds oder Tablets. Das ist tatsächlich grassierend. Es wird sich auch herausstellen, wie gut das einschlägt. Also beispielsweise Deus Ex The Fall fällt eigentlich überall durch. The Fall fällt. Mit so 60%, glaube ich, was ich so gelesen habe, durchschnittlich. Das war ja eigentlich eine Tablet-Version, eine sogar auf iOS erstmal nur rausgebracht und dann auf
Android. Und die wurde gut aufgenommen. Die wurde gut, die hat gute Kritiken bekommen, also die iOS-Version.
Ja, aber auch nur im Vergleich halt zu dem, was sonst so auf iOS also erhältlich ist. Im Gegensatz natürlich zu den Angeboten, die du auf Konsolen oder PC hast, fällt das natürlich ab. Und deswegen haben die auch nicht so, oder hat Deus Ex The Fall auch keine guten Bewertungen erhalten. Genau wie man, glaube ich, auch sehr, sehr skeptisch ist, was Batman Arkham Origins Blackgate angeht. Ich bin mir bei die Videospieltitel heutzutage haben auch irgendwie, weiß ich nicht.
Das sind die denken, boah, wir sind richtig klug. Wir benutzen keine Nummer, weil Nummer ja generisch ist.
Sollen wir kurz zurück zum eigentlichen Thema kommen? Wir sind ja immer noch im Januar und neben Ascreed Lib HD, und das ist das letzte Mal, dass wir das sagen in diesem Podcast, kam auch der erste Teil von Broken Age raus. Und wer sich vielleicht erinnert, Broken Age war auch eins von diesen großen Kickstarter-Erfolgen. Und sie haben ja, glaube ich, über 1 Million Kickstarter-Dollar eingenommen. Nur um dann festzustellen, huch, ja, reicht irgendwie nicht ganz, sagte ja, Tim Schäfer.
Moment, die Geschichte war ja nochmal anders. Die Geschichte war ja, reich ist mehr als wir wollten und deswegen machen wir jetzt mehr und dann merken sie bei dem Mehr, dass die Millionen nicht genug sind für das Mehr. Das war ja die ungekürzte Fassung, die so viel auf die Palme gebracht hat.
Und deswegen gibt es jetzt auch kein vollständiges Spiel, sondern nur Teil 1. Ja, kurz dazu, weil das quasi der Podcast der ungespielten Spiele ist. Broken Age macht einen modernen Eindruck. Es ist ein modernes Action-Adventure. Nicht das, was sich die Leute übrigens erhofft haben, glaube ich. Und in vielen Sachen auch eher konventionell, aber es scheint zwei sehr interessante Geschichten zu erzählen und man wird schauen, wie sich die beiden verbinden, weil das tun sie wohl im ersten Teil noch nicht.
Februar rolle ich ganz kurz mal von hinten auf, da reden wir auch nicht lange drüber, Resident Evil 4 Ultimate Edition, HD Edition für den PC.
Stimmt, das wollte ich noch bei den Ports erwähnen, das gab's auch, ich muss ja sagen, es steht eigentlich immer noch ganz groß auf meiner Liste, mal die alten Resident Evil Teile zu spielen, also vor allen Dingen 1 und 2. 3 ist ja eigentlich mehr so ein Zwischending. 4 war tatsächlich der erste Resident Evil Teil, den ich wirklich durchgespielt habe, auch auf dem GameCube damals. Und es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Ich fand, das war ein gutes Spiel. Hat auch sehr gute Bewertungen bekommen, wobei ich aber auch die Leute verstehe, die sagen, es ist nicht mehr so ein wirklich richtiges Resident Evil. Deswegen, wer es noch nicht gespielt hat, wer so ein bisschen auf, sag ich mal, Horrorspiele mit Hang zu Action steht, der kann sich Resident Evil, glaube ich, relativ gut kaufen. Vor allen Dingen aber in der Ultimate HD Edition, weil die nicht so scheiße sein soll wie das ursprüngliche Port von Resident Evil 4, weil das kacke war, einfach.
Ja,
technisch schlecht gemacht.
Nee, genau, also dass da wieder diese faule Portierung, was ja, wir wollten es nicht nochmal sagen. Das Spiel, über das wir vorhin ausführlich gesprochen haben, das von der PS Vita portiert wurde.
Genau.
Dessen Name nicht genannt werden darf.
Ein Highlight der Videospiele, Entschuldigung.
nein, red weiter.
Ein Highlight der Videospielgeschichte im Februar war die lang erwartete Veröffentlichung von Rambo the Video Game. Das Interessante an Rambo the Video Game war ja, dass die ganzen Trailer irgendwie suggeriert haben, das ist vielleicht so ein Third-Person-Over-the-Shoulder-Action-Spiel, vielleicht auch mit FPS-Anleihen oder sowas. Im Launch-Trailer ist dann klar geworden, das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Arcade-Shooter. Und es hat sich herausgestellt, es ist tatsächlich ein Arcade-Shooter mit Quicktime-Events im Stile der alten Lightgun-Shooter, nur blöderweise ohne Lightgun und alles in allem eigentlich auch ziemlich grottig und dafür aber hart an der Trash-Grenze.
Ja, also man muss, das ist jetzt so ein bisschen in Anführungszeichen Goat Simulator. Ist es so dumm, dass es wieder gut ist? Oder ist es so dumm, dass man sich den Kopf schütteln muss für jeden, der dafür Geld ausgibt und sowieso für jeden, der daran gearbeitet hat, das in die Welt gesetzt hat? Ich sehe es auf der negativen Seite. Es ist für mich eins von diesen hier Road to Retribution Spielen, die niemals das Licht der Welt erblickt haben sollten. Ich meine, um das kurz nochmal abzugrenzen, Goat Simulator ist so ein bisschen wie Sven Bohmwollen. Das ist ein Spiel, da wird sich in einem halben Jahr niemand mehr daran erinnern. Spätestens in einem Jahr. Wir haben es gesehen, haben wir gelacht, haben wir Spaß gehabt und dann werden wir vergessen, dass es dieses Spiel jemals gegeben hat.
Aber es ist eine unglaubliche Geschichte, dass es eigentlich, also wir greifen jetzt schon arg vor, danke Max. Ja, aber Goat Simulator finde ich deswegen interessant, weil Coffee Stain Studios das ja eigentlich nur ein Video gemacht haben als kleine Tech-Demo für ihr nächstes großes Spiel und alle gesagt haben, wir wollen diesen Goat Simulator und sie sich gesagt haben, okay, fuck it, wir machen den Goat Simulator. Und ja, sie es dann tatsächlich rausgepackt haben. Und der Goat Simulator könnte uns tatsächlich noch länger begleiten, Max. Das prophezeie ich mal. Denn er ist ja sehr modifizierbar. Das heißt, es wird vielleicht irgendwelche Idioten geben, die, Achtung, Skyrim im Goat Simulator nachbauen oder sowas. Ich finde, die sehr ernste Videospielewelt, das sehr ernste Videospiele-Business hat schon ein bisschen Albernheit verdient. Denn bei Videospielen geht es ja immer noch um eins, nämlich den Spaß.
Da hast du natürlich absolut recht. Ich sollte ja nicht so aus der Reihenfolge springen, also gehe ich zurück und nehme ein Spiel, das so alt ist, dass es eigentlich 2013 ist. Da kam es nämlich in Europa raus, aber wirklich gecovert wurde es, weil die deutsche Spielepresse ziemlich suckt oder zumindest in Wellen schlagen. In Amerika ist ja endlich Bravely Default rausgekommen für den 3DS und hat den Amerikanern die Erleuchtung gebracht und anscheinend auch den Leuten von Squeenix, dass Menschen tatsächlich altmodische JRPGs mögen. Das hätte man nie erwartet nach Ni No Kuni und Final Fantasy 1 bis 10. JRPGs funktionieren, das will ich nur kurz mit Bravely Default, da muss man auch nicht mehr zu sagen.
Springen wir in den März und gehen wir kurz in der Zeit zurück, weil Max und ich hatten eine kleine Diskussion über das Spiel, was hier zuerst auf meiner Liste steht, nämlich South Park The Stick of Truth. Und tief in meinem Hirn war eingebrannt, dass das ein massively multiplayer online role-playing game ist, bis Max mir sagte, nein. Ich glaub's auch immer noch nicht so wirklich.
Und es ist, ich meine, das war ja auch ein langes Hin und Her und das Spiel hat ja gute Reviews bekommen, wobei es auch natürlich ein Spiel ist, das ganz klar rein vom Spiel, also jetzt zum Beispiel, wir hassen den Metacritic innig, das haben wir auch schon mal, also der ist gefährlich, der ist zwar schön, wenn man hier mal so einen Podcast macht und eine Übersicht haben möchte, was so rauskam, aber die Punktzahlen sind natürlich immer, die muss man dreimal umdrehen, um sich daraus ein einigermaßen vernünftiges Bild machen zu können, aber South Park Stick of Truth ist sehr gut, also ist gut weggekommen, denn 82 ist ja nur gut. Ich denke, dass dieses Spiel um einiges schlechter bei vielen weggekommen wäre, wenn es nicht South Park gewesen wäre. Weil das kann sein, ja. Weil das Spiel sehr, also durchgehend wird es dafür gerühmt, habe ich mich auch stark auseinandergesetzt mit den Reviews, bin aber kein groß genuger South Park-Fan, dass ich gesagt hätte, jawohl, hier legst du mal 50, 60 Euro für hin. Gerade wenn dir fast jedes Review auch sagt, Der Humor ist klasse, aber irgendwie das Spiel an sich ist ein bisschen sehr kurz für ein RPG. Ich meine, das muss für dich nichts heißen, wenn man sagt, das Spiel ist nur 12 bis 15 Stunden lang. Jetzt kommt aber der Punkt mit dem RPG, weil ich würde sagen, wenn da eine tolle Geschichte erzählt wird, aber es ist halt South Park. Und da wird bestimmt eine lustige Geschichte erzählt, aber es wird keine Geschichte, von der ich meinen Kindern noch erzählen will. So wie das vielleicht ein Chrono Trigger geschafft hat.
Und Chrono Trigger.
Nee, und also ich denke, South Park ist, das war jetzt so ein lustiges Projekt.
Ja, ich glaub, das Interessante, also warum ich auch South Park The Stick of Truth aufgenommen habe, ist einfach, weil es diese sehr bewegte Entwicklungsgeschichte hat. Wie gesagt, es lag ja eigentlich bei THQ.
Aber
und,
die haben ja versagt.
Nach der Pleite von THQ wurde es dann aufgekauft von Ubisoft, von Obsidian Entertainment, die wirklich eigentlich ein großartiges Rollenspielstudio sind. Also wer mal Icewind Dale 2 gespielt hat, was wahrscheinlich eins der besten Spiele sind, die das D&D-System umsetzen. Ich sag nicht, dass es das beste D&D-Spiel ist, aber die das D&D-System am besten umsetzen, die zumindest die Dreier-Version, der wird das bestätigen können. Also Obsidian eigentlich haben einen sehr guten Ruf. Titanfall! Max!
Ja.
Nee, scheiße, warte mal. Wir haben ja das letzte Mal abmoderiert mit Dark Souls 2, also müssen wir jetzt auch kurz zu Dark Souls 2 kommen.
Ja, das würde ich als letztes machen.
Okay, machen wir das als letztes.
Wir haben letztes Mal knallhart geteased und bringst dann aber erst ganz am Ende.
Ja, so macht man das im Profi-Business. Ja, Max, Titanfall.
Titanfall ist halt, ich meine, das lässt uns beide jetzt natürlich kalt. Wäre praktisch, wenn wir Walde hier haben, aber ich kann zusammenfassen, also sein Review ist ja auch einsehbar, hier unsere Linkliste, Invisible Kid. Eigentlich die Meinung, die bei allen so durchkommt, ist, ja, es ist sehr viel Basics. Also es gibt so 3-4 Modi und jetzt macht mal. Und jeder vermisst dann noch so ein bisschen Tiefe. Ich denke, dass diese Tiefe auch noch kommen wird in weiteren DLCs, die hoffentlich klugerweise kostenlos anbieten werden. Und Titanfall ist für mich sinnbildlich für die neue Konsolengeneration, als ich das gehört habe. So von wegen, wir müssen jetzt das Spiel raushauen, weil wir nämlich einen Release-Termin angegeben haben. Aber kommt bitte in einem halben Jahr nochmal wieder, wenn das Spiel dann richtig geil ist. Ich meine, Johannes und ich werden es trotzdem nicht spielen, weil wir keine First-Person-Shooter, besonders nicht online, spielen. Aber ich denke, es ist auch keine Revolution oder sowas. Es war einfach, es ist bezeichnend dafür, dass es noch keine wirklich interessanten Next-Gen-Titel gibt oder keine Wow-Bombast-Next-Gen-Titel gibt und Titanfall einfach noch am interessantesten und frischesten aussah, weil Max und weil Amerika zurzeit wieder ziemlich den Kopf im eigenen Arsch hat und vergessen hat, dass Japan das schon vor inzwischen, glaube ich, 30 Jahren gemacht hat. Also in Animes, nicht in Videospielen. Und dass ich glaube und hoffe, dass Titanfall so ein Zeichen ist, dass auch die japanischen Titel, wenn die sich wieder mehr auf Japan, auf Eigenheiten konzentrieren, wieder kommen. Weil ich glaube, dass die Leute zurzeit übersättigt sind von ihrem 0815 Military Shooter, von ihrem 0815 Science Fiction Military Shooter und ihrem 0815 Mass Effect, alles sieht westlich und gleich aus. Also irgendwann, wenn du den so und so vielten Teil rausbringst. Das Gute an Titanfall ist, die Leute freuen sich auf neue IPs. Endlich mal wieder, also auch die Masse, nicht nur wir.
Ja, aber ich glaube, dass das Besondere an Titanfall ist tatsächlich, dass es ein massively Multiplayer Online-Shooter ist, der als Singleplayer-Spiel für 60 Euro verkauft wird.
Ja, obwohl er das nicht also, ist und kein Singleplayer hat.
Aber ich glaube auch bezeichnend für die Ratlosigkeit, was Next-Gen angeht, ist die Diskussion, die um Titanfall geführt wurde, denn die wichtigste Diskussion, die um Titanfall geführt wurde, ist nicht um das Spiel selbst, sondern ob es jetzt in 720p oder 1080p läuft.
Ah ja, und was kleiner war natürlich noch, ob es im nächsten Teil immer noch ein Exklusivtitel bleiben soll oder ob es Multiplattform werden soll. Also die Leute haben interessante Probleme. Aber apropos exklusiv, dann kann man natürlich auch sagen, jetzt gerade brandneu, bevor wir zum eigentlich einzig wichtigen Spiel dieses Quartals, Dark Souls 2, kommen, kam natürlich...
Jetzt hast du es verraten.
Ja, wir haben es ja schon geteased. Kam natürlich auch Shadowrun Dragonfall. Nein, Quatsch.
Doch, dazu kann ich was sagen, lustigerweise.
Kannst du sofort, jetzt bringen wir erstmal, bevor wir uns selbst ausbringen, Infamous Second Son, wir haben es vorhin schon angesprochen, ist für mich eben auch sinnbildlich dieses, ja, neue Generation, aber noch keine neuen Ideen. Ohne zu sagen, das ist ein schlechtes Spiel oder so, aber für mich, ich verstehe absolut die Leute, die sagen, da ist eine neue Konsole, zeig mir neue Spiele. Und natürlich freuen sich ganz viele, Uncharted 4 und sowas, aber das habe ich alles schon gesehen. Ich will, dass diese neue Konsole mir was Neues zeigen kann. Und wenn es ein Shadowrun ist.
Shadowrun hat sich auf Konsolen ja mal versucht, in Form eines eher drittklassigen First-Person-Shooters auf der Xbox.
So eine geniale Idee aus, Shadowrun First-Person-Shooter zu machen.
Also, ja, weil Shadowrun auch sehr bekannt ist für seine First-Person-Action-Erfahrung. Nein, Shadowrun ist ein
D&D First-Person-Shooter.
Ja, ja, ja.
Conan, The Age of Conan meets Rambo. In einem Arcade-Shooter.
Yeah, ja, wie geil war das? Ja, und du wirfst die ganze Zeit nur mit Wurfäxten oder
und,
sowas.
Und du hast irgendwie gefühlt, du großartig. Siehst dich ja nicht und hast anscheinend unendlich Wurfäxte.
Du hast unendlich Wurfäxte, ja.
Okay, Shadowrun.
Entschuldigung. Ja, Shadowrun Returns Doppelpunkt Dragonfall ist ein DLC, der gratis veröffentlicht wurde für die Backer. Und ich habe Shadowrun Returns tatsächlich gebackt. Ich habe mich ja gefreut, als es letztes Jahr rausgekommen ist. Und habe mich auch sehr gefreut, dass die Abstimmung, die Harebrained Schemes, die Entwickler von Shadowrun Titanfall, wollte ich schon sagen, Shadowrun Returns, die Entwickler Harebrained Schemes haben tatsächlich eine Umfrage gestartet, wo denn das zweite Abenteuer, was sie verwirklichen werden, spielen soll, sich für Berlin entschieden haben. Shadowrun Returns Dragonfall ist ein, ich habe es mittlerweile auch durchgespielt, ist ein wirklich gutes Rollenspiel, macht sehr viel Spaß. Es hat im Grunde genommen die Sachen verbessert, die wirklich an der ersten Kampagne bemängelt wurden. Also man hat jetzt wirklich Nebencharaktere, mit denen man was anfangen kann, die einem irgendwie was bedeuten. Es gab ein, zwei Momente, wo ich auch ein bisschen geschluckt habe, weil die Netz inszeniert waren, oder sagen wir, die herzergreifend inszeniert waren. Natürlich hat es immer noch ein paar alte Schwächen, was beispielsweise die sehr textlastige Inszenierung angeht. Aber ja, es ist schön geschrieben, es hat Spaß gemacht zu spielen, es erzählt eine interessante Story. Also wer sich ein bisschen für Shadowrun interessiert, wer sich für rundenbasierte Rollenstrategiespiele interessiert, die nicht so hart sind wie Banner Saga, Gott, dieses Spiel ist hart. Dem sei Shadowrun Dragonfall wirklich empfohlen. Also kann ich wirklich nur sagen, Shadowrun Returns Dragonfall, gutes Spiel, hat Spaß gemacht.
Und wer dann aber doch ein schwieriges Spiel haben will, der spielt Dark Souls 2. Und ich weiß gar nicht, ob man dazu noch groß irgendwas sagen muss, außer dass es natürlich abartig gute Wertungen bekommen hat. Dark Souls 2 ist jetzt endgültig das Spiel, das angekommen ist. Also vom Standing her.
Ja, denke ich auch.
So Demon's Souls war dieses, hast du gehört, dieses Spiel aus Japan und das ist irgendwie weird und das ist scheiß schwer. Und das war dann dieser Indie-Tipp, also dieser Geheimtipp. Und dann kam Dark Souls. Die Leute, die Demon's Souls geil fanden, waren dann ja, Dark Souls zugänglicher. Ist ja nicht so hart wie Demon's Souls, aber ist natürlich immer noch ein sehr schönes Spiel wegen des Prinzips. Und all die Leute, die vorher zu blöd waren für dieses wirklich harte und unzugängliche Demon's Souls, haben in Dark Souls dann diese Einstiegsstufe gefunden. Und ich sage nicht, dass Dark Souls 2 jetzt leichter ist, aber dass genug Leute tatsächlich Dark Souls auch gespielt und vielleicht sogar durchgespielt haben, dass Dark Souls 2 jetzt ein Spiel ist, das tatsächlich auch eine kommerziell interessante Fanbase hat für einen Entwickler.
Ich denke, für From Software, die Entwickler von Dark Souls, war der Titel wirklich schon ein Durchbruch, weil es ja wirklich eine Petition gab, die gesagt haben, bringt das auf den PC, und das auch, glaube ich, einen sehr großen Absatz auf dem PC gefunden hat. Genau, und Dark Souls 2 war dann nur die logische Konsequenz, da jetzt wirklich einen Nachfolger rauszuhauen, der sich sehr stark am ersten Teil, also beziehungsweise an Dark Souls, am direkten Vorgänger orientiert. Demon's Souls ist ja sozusagen nur ein geistiger Verwandter. Ganz ehrlich, bin ich mir aber nicht sicher, wie bedeutsam diese Änderungen sind. Ich hoffe, sie sind nicht sehr bedeutsam, aber Zweifel daran, dass sie so unheimlich sinnvoll sind, weil meiner Meinung nach Dark Souls 1 ein wirklich sehr, sehr tiefgründiges Spiel ist, wenn man sich darauf einlässt. Also wenn man allein guckt, ja, wie viele Runs oder Speedruns oder Character Builds es gibt im Internet und wie sich die Leute auch heute noch darüber austauschen, wie tiefgründig also dieses Rollenspielsystem ist. Und auf wie viele Parameter es aufbaut, die alle irgendwo funktionieren. Also es ist ein seltsamerweise, und wenn man Pyromantie ein bisschen außer Acht lässt, das wohl etwas imbar ist, wie wir Profi-Gamer sagen, schon ein erfrischend oder erstaunlich balanciertes Spiel ist, dann kann ich mir vorstellen, oder also der eigentliche Punkt ist, den ich sagen wollte, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift, das tut mir leid. Also der eigentliche Punkt ist, den ich sagen wollte, bei Dark Souls hätte es echt ausgereicht, da einfach quasi ein neues Level zu bauen und das Grundgerüst gleich zu lassen und eben nicht diese Mini-Änderungen zu machen, nur damit man sagen kann, ja, wir haben es irgendwie verbessert. Das hätte für Nachfolger gereicht. Natürlich nicht, ja, dann quasi für einen dritten Teil.
Es ist diese Angst vor Verschlimmbesserung.
Definitiv. Und ich glaube, dass auch Dark Souls da sehr anfällig wäre für Verschlimmbesserungen, weil es eben einfach so gut ausbalanciert ist und oder verhältnismäßig gut ausbalanciert ist, sagen wir es so. Nur kurz, nächstes Quartal wird insofern interessant, als dass diesen Monat ja noch Dark Souls 2 für den PC rauskommen soll und im Mai Tropico 5. Das sind zwei Kandidaten bei mir persönlich für wirklich Vollpreistitel, die ich mir relativ schnell kaufen werde. Tropico 5, einfach weil es ein cooles Spiel ist, und Dark Souls 2, naja, weil es halt Dark Souls ist.
Also bei mir ist es im Juni, habe ich noch Hoffnung, auch wenn ich natürlich Angst habe, dass es ein Reinfall wird auf Murdered, Soul Suspect.
Ja, ich habe es auch aufgenommen in so einen kleinen Vorausblick, aber um ehrlich zu sein, ich verstehe nicht, was alle Leute an Murdered Soul Suspects finden. Also, ich finde, das spricht mich überhaupt nicht an.
Das ist ja okay. Also ich hab einfach Hoffnung, weil das ein interessanter Entwickler ist. Ich meine, mich spricht das Setting an. Die Frage ist nur, wie das Gameplay funktionieren wird. Da bin ich noch sehr uneins. Aber ansonsten natürlich das Spiel, worüber wir uns die Mäuler zerreißen werden, Assassin's Creed Doppelpunkt Watch Dogs.
Oh ja.
Freuen wir uns drauf. Stehe ich auch zu. Das ist ein Assassin's Creed, das nicht Assassin's Creed heißt. Also
Tatsächlich wäre das ein Kandidat dafür, sich das am ersten Tag mal zu kaufen, zu spielen und dann einen natürlich total objektiven und neutralen Blogartikel darüber zu schreiben.
Ja, nee, das ist vorbei. Das ist zwei Trailer zu spät, dass das passieren wird. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich ja noch alles und in 3 Monaten werden Johannes und ich hier sitzen wie zwei neue Menschen, weil Watch Dogs unser Leben verändert hat. Ob zum Guten oder zum Schlechten, lassen wir mal stehen.
Der Heiland Watch Dogs ist gekommen. Ist ja Ostern. Vielleicht steht ja noch mal jemand auf. Ne? Man weiß es nicht.
Ja, vielleicht wird es auch noch mal verschoben.
Das kann auch gut
sein. Wäre nichts Neues.
Warum nicht?
Wir hoffen, dass eure Ohren noch dran sind. Dass ihr die Titel ein bisschen weniger gehasst habt als wir oder noch mehr interessant fandet als wir. Wir hoffen, dass es dann doch noch mal 1-2 Spiele mehr im nächsten Quartal gibt, die uns tatsächlich packen und nicht einfach nur gut sind. Oder, wie Anni es sagen würde, awesome shit sind.
Awesome shit. Das ist auch unser Podcast. Hoffe ich, finden nicht nur wir, sondern auch ihr. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen guten Abend.